Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
In Brunwald gehen künftig keine Kinder mehr in die Schule. Die Gemeindeversammlung von Glarus Süd stimmt dafür, die Schule in Brunwald zu sistieren. Das kommt nicht überall gut an.
Wir sehen sehr grosse Auswirkungen auf das Leben im Dorf, auf Vereine, auf einen kulturellen Zusammenhang. Es kommen keine neuen Leute ins Dorf mit Familien, die auch wieder Geld bringen.
Trotzdem wollen die Leute aus Brunwald die Schule nicht aufgeben. Der Bericht dazu gerade als erstes. Und später dann ein Thema bei uns. Weniger Geld für die Entwicklungshilfe, dafür mehr Geld für die Schweizer Armee. Das will die Finanzkommission vom Nationalrat. Das passt am Churer Bischof nicht.
Seit Jahrzehnten sind wir Garant von Menschlichkeit, von Förderung von Frieden, von Stabilität in der Welt. Das ist nicht mehr glaubwürdig, wenn wir zugleich so knauserig mit der Großherzigkeit umgehen.
Was genau geplant ist, wir sind dem nachgegangen. Das zwei von den Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Die Gemeinde Glarus Süd muss sparen. Das macht sie unter anderem bei der Schule in Brunwald. An der Gemeindeversammlung gestern Abend haben sie beschlossen, die Schule bis auf Weiteres zu schliessen. Es berichtet Anatina Schlegel.
Die Bevölkerung von Glarus Süd hat sich an der Gemeindeversammlung gegen die Schule Brunwald entschieden. Mit einer knappen Mehrheit von 314 Stimmen zu 221 Stimmen muss das Schulhaus jetzt schliessen. Der Gemeindepräsident von Glarus Süd, der Hans-Rudi Forer, steht hinter dem Entscheid.
Ja, als Lehrer bin ich natürlich nie erleichtert, wenn Schulen zugehen. Ich habe mich ja, bevor ich Gemeindepräsident war, auch sehr dagegen gewehrt. Das ist für ein Dorf nicht gut, aber wir haben gesehen, was die Zahlen in 2-3 Jahren würden bedeuten. Und von dem her ist jetzt einmal die Sistierung.
Es sei nicht eine endgültige Schliessung, so der Gemeindepräsident von Glarus Süd. Wenn sich die Situation ändere, können wir auch noch mal darüber reden, die Schule wieder zu öffnen.
Die Bemühungen können weitergehen und ich hoffe, dass das in die ganze Schweiz rausgeht. Können auf Brunwald wohnen. Es ist wunderbar. Oder? Bringen die Familien, vor allem mit kleinen Kindern, die vom Kindesgehen auf die Primarschule können durchlaufen können. Wenn es da mehr Kinder hat, dann ist der Gemeinderat der Letzte, der die Schule dann definitiv schliesst.
Für die Leute, die dafür waren, dass die Schule Brunwald weiter geöffnet bleibt, ist es trotzdem ein Schlag ins Gesicht. Einer von ihnen ist der Rudi Reiner, der Gründer der Interessensgemeinschaft Schule Glarus Süd.
Ich bin schwer enttäuscht über diesen Entscheid, weil die Begründungen sind da gewesen, als man einfach, wenn man die Schule wegnimmt vom Dorf, was nicht nur die Schule zu ist, sondern es hat sehr grosse Auswirkungen auf das Leben im Dorf, auf Verein, auf einen kulturellen Zusammenhang. Und auch Geld kommt nicht mehr ins Dorf, wenn die Schulen zu sind, sondern im Gegenteil. Es kommen keine neuen Leute ins Dorf mit Familien, die auch wieder Geld bringen.
Trotzdem hofft Rudi Reiner, dass die Kinder von Brunwald in Zukunft wieder im Dorf in die Schule können.
Ich bin halt optimistisch und ich glaube, wir werden dann nicht aufgeben von dieser Gruppe Brunwald, die der eigenen Zukunft die Schulen auch mithilft. Dass man da wieder etwas heranbringt. Sogar die Sistierung will ich rückgängig machen. Aber wir müssen jetzt an die Arbeit und wir werden an die Arbeit gehen und schauen, was wir Signale setzen können, wo die Schule gerechtfertigt ist. Und wir gehen nicht auf, wir kämpfen weiter.
Bis eine Idee herum ist, geht die Schule Brunwald aber vorübergehend zu.
Die Kinder von Brunwald die müssen in Zukunft im Tal in die Schule gehen, genauer gesagt in Lintel, und zwar per Bergbahn. Ins Hospiz Salem im Glarnerischen Enedach können Menschen, die unheilbar krank sind und keine medizinische Behandlung mehr überkommen. Das Hospiz ist ein 4-jähriges Pilotprojekt der Glarner Regierung, das kürzlich seinen Abschluss gefunden hat. Wie wichtig eine Betreuung kurz vor dem Tod ist, der Thies Fritschi hat sich ein Bild davon gemacht.
Menschen, die unheilbar sind, kommen in die sogenannte Palliative Care. In dieser wird man mit Medikamenten, aber auch seelisch betreut, sodass die Betroffenen die letzten Tage oder Wochen ohne Beschwerden können verbringen können. Dann auch eine sterbende Person hat das Anrecht auf Lebensqualität, sagt Elisabeth Modutz, Fachverantwortliche im Hospiz Salem.
Man macht den Aufwand für die Leute, weil die Menschen leben bis zum letzten Atemzug. Und das Leben ist immer gleich viel wert, ob man jetzt ein Baby, ein Säugling, ein Frühchen ist oder ob man ein sterbender Mensch ist.
Die Betroffenen sind jeweils zuerst im Spital, wenn die Behandlung nichts mehr nützt und sie nicht heimkommen, weil sie entweder allein sind oder zu schwach, kommen sie ins Hospiz vom Alters- und Pflegeheim Salem. Betreut werden die Patienten und Patientinnen von 6 Pflegefachleuten. Das braucht eine spezielle Ausbildung und vor allem Feinfühligkeit.
Da muss man auch ein Wissen haben, was wendet man wann, wie viel an. Das ist das Fachwissen vom Körperlichen, mit dem Hausarzt zusammen auch. Aber dann natürlich eben auch der seelisch-psychische, soziale, spirituelle Bereich holt man die Leute halt auch ab, weil sie sowieso in einer schwierigen Lebensphase sind, wenn es in die Richtung geht, von sich mit dem Sterben zu befassen.
Einfach so ein bisschen Medikament geben, mit dem sei es nicht gemacht. Viel werden auch miteinander geredet oder einfach zugelassen, so Elisabeth Modutz. Das Hospiz im Salem, das hat 3 Betten. Nach einem 4-jährigen Pilotprojekt wird das Angebot vorläufig nicht ausgebaut und bleibt so, wie es ist.
Man hätte sicher schon 4-5 Patienten hier auch betreuen, begleiten. Aber das ist so unterschiedlich, dass man sicher jetzt bei denen maximum 3 Betten bleibt vorläufig. Auch weil der Anteil, den der Kulturrat zahlt, da müssen dann zuerst wieder die Regierung und der Landrat überbüchern, ob es da mehr braucht in der Zukunft.
Elisabeth Modutz und ihr Team sind tagtäglich mit dem Tod konfrontiert. Das macht etwas mit einem, man wird aber nicht abgestumpft. Aus den Begegnungen können wir Kraft schöpfen.
Wir sind eigentlich dann am ganzen Schluss immer unsinnig froh, wenn die Menschen dann tatsächlich nicht leidend haben dürfen gehen. Und das ist wiederum so etwas Positives, wo man mit dem Gefühl dann eigentlich auch dankbar weitergeht und sich wieder um die kümmert, die da sind. Es ist so ein Fliessen. Wir reden auch im Team miteinander über die Verstorbenen oder über die Situationen, die schwierig sind. Das hilft natürlich auch, um nicht allein da zu stehen mit Menschen, die es schwer haben.
Für die 4 Jahre vom Pilotprojekt hat der Landrat 800'000 Franken gesprochen. Wer sich der Kanton in die Zukunft beteiligt, wird noch in der Vereinbarung vom Alters- und Pflegeheim festgelegt. Das Hospiz selber ist ab Januar nächstes Jahr im Regelbetrieb.
Der Ritterschlag hat das Hospiz Salem durch die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gekriegt. Die haben das Pilotprojekt in einer Studie als qualitativ hochwertig bewertet. Weniger Geld für die Entwicklungshilfe, dafür mehr für die Schweizer Armee. Das möchte die Finanzkommission vom Nationalrat. Zu dem Vorschlag gibt es Gegenwind aus dem Kanton Graubünden. Es berichtet Anatina Schlegel.
Die Schweiz soll ab nächstes Jahr 250 Millionen Franken weniger für die Entwicklungshilfe ausgeben. Zumindest, wenn es nach der Finanzkommission vom Nationalrat geht. Dafür soll mehr Geld in die Schweizer Armee fliessen. Der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemé hat sich jetzt dazu geäussert. Er sei verschrocken, wo er von dem Vorschlag gehört habe.
Das darf nicht sein. Es wäre eine Niederlage der Menschlichkeit in unserem Land, ein Kahlschlag bei der Menschlichkeit. Nur wenn wir für die Entwicklung anderer Länder großherzig beitragen, sichern wir die Entwicklung bei uns selber.
Für ihn ist der Vorschlag ein Armutszeugnis, sagt der Joseph Maria Bonnemé. Das Bild der Schweiz könne durch das grosse Schäden nehmen.
Seit Jahrzehnten sind wir Garant von Menschlichkeit, von Zusammenarbeit, von Förderung von Frieden, von Stabilität in der Welt. Das ist nicht mehr glaubwürdig, wenn wir zugleich so knauserig mit der Großherzigkeit umgehen.
Falls die 250 Millionen Franken ab nächstes Jahr wirklich wegfallen würden bei der Entwicklungshilfe, sind die Auswirkungen auf die betroffenen Länder und Leute gross, so der Churer Bischof weiter.
250 Millionen ist im gesamten Budget der Schweiz nicht viel. Aber 250 Millionen im Global Süden, bei den Menschen, die unter Naturkatastrophen leiden, die auf die Flucht sind, das ist eine gewaltige Summe, die vieles verändern kann.
Auch für den Glarner FDP-Ständerat Benjamin Mühlemann ist die internationale Entwicklungshilfe wichtig. Trotzdem sieht er auch in einem anderen Bereich Bedarf.
Ist selbstverständlich eine herausfordernde Thematik. Aber trotzdem muss man auch sehen, die Schweiz will andere Prioritäten setzen oder Prioritäten, sagen wir mal, leicht verschieben. In der Entwicklungshilfe hat die Schweiz in den letzten, sagen wir, 20 Jahren massiv investiert. Dafür umgekehrt in der Armee zurückgesteckt und jetzt verschiebt sich das Gleichgewicht dann halt wieder ein Stück weit.
Dass die Schweiz mit dieser Kürzung als schlechtes Vorbild für andere Länder vorausgehen könnte, ist für den Benjamin Mühlemann kein Argument.
Also in erster Linie ist es wichtig, dass wir die Sicherheit von unserem Land garantieren können. Und wir haben massive Verteidigungslücken, das heisst die Armee, denen fehlen Systeme, es fehlt Munition und wir müssen auch gerüstet sein für die Sicherheitslage, die sich in den letzten Monaten und Jahren drastisch verändert hat auf diesem Kontinent.
Außerdem hat die Kommission vom Ständerat noch einen anderen Vorschlag, der nicht direkt Gelder kürzen soll. Bei diesem Vorschlag ging es darum, in den nächsten Jahren einfach gleich viel für die Entwicklungshilfe zu zahlen wie bis jetzt.
Ob die Gelder für die Entwicklungshilfe wirklich gekürzt werden, über das debattiert das Parlament im Dezember. Die Wintersession von National- und Ständerat fängt in 2 Wochen an. Vor allem in der Wintertourismus-Szene ist der Leo Jäcker ein grosser Name. Er war der Erste, der sich in der Schweiz grossflächig für Schneekanonen eingesetzt hat. Anfang der 60er Jahre hat er bei den Savonin-Bergbahnen angefangen. Später war er Direktor in Savonin und er war auch politisch aktiv. Sein Leben und Arbeiten hat der Leo Jäcker in einem Buch zusammengefasst. Es heisst «Machen». Schneepapst, Pioniergeist, Kunstschneekönig. Es gibt viele Worte, die mit dem Leo Jäcker in Verbindung gebracht werden. Der 81-Jährige gibt sich aber bescheiden.
Ich bin ein Hundskommuner Bürger. Die Ausdrücke gefallen mir nicht immer. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Also nicht nur ein bisschen, sondern gehörig übertrieben.
Was der Leo Jäcker aber sicher ist, ein Macher. Das zeigt sein Buch auf über 170 Seiten. Über 60 Jahre war er tätig bei den Savoninbergbahnen. Er hat den Kunstschnee in die Schweiz geholt und hat Graubünden politisch als Grossrat und Standespräsident geprägt.
Ich habe wirklich im Großen und Ganzen 99,9% Glück gehabt. Heute noch darf ich sagen, Gesundheit, das ist das A und O. Und ein wunderbares Umfeld. Und das Schönste, was ich haben durfte, ist in der Familie gute Verhältnisse. In jeder Unternehmung, in der ich tätig war, super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umfeld in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport.
Im Buch geht es aber nicht nur um den beruflichen Weg von Leo Jäcker. Es wird auch sehr persönlich. Zum Beispiel erzählt er, wie seine Frau Isabella im Jahr 2006 an Krebs gestorben ist und wie er ihr kurz vor ihrem Tod noch von 2 grossen Erfolgen hat erzählen. Zum einen ist er mit dem Schweizer Tourismuspreis Milestone für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Zum anderen ist er zum Standespräsident gewählt worden.
Und dort hat meine Frau im Sterbebett noch gesagt, du hast denn das Steinbock holen, nicht etwa dort her, sondern dort. Und das habe ich natürlich sicher mit Überzeugung so auch umgesetzt. Aber das hätte sie können auch sagen.
Dass die Momente in seinem Buch festgehalten sind, ist Leo Jäcker besonders wichtig. Geschrieben hat das Buch der Bündner Journalist Jano Felice Paiarola. Der Leo Jäcker selber hat aber schon über viele Jahre hinweg angefangen, sein Leben zu dokumentieren.
Also von der Jugend, von der Schulzeit, von der Ausbildung und dann natürlich auch in den verschiedenen Unternehmungen drin, hauptsächlich natürlich Savoninbergbahnen. Das habe ich dann alles zusammengestellt, schriftlich, wo ich dann können am Jano übergeben.
Schlussendlich sind der Leo Jäcker und der Jano Felice Paiarola ein gutes Jahr am Buch dran gewesen. Zuerst sind sie alle paar Wochen zusammengehockt, später dann alle Monate. Es sind ein paar Sitzungen zusammengekommen.
Wir haben nie Meinungsverschiedenheiten gehabt. Wir haben das abgewogen, aber immer miteinander diskutiert und nicht lange diskutiert, umgesetzt.
Oder anders gesagt, sie haben es eben einfach gemacht. Für etwas, das vorher gratis war, plötzlich Geld ausgeben, das macht eigentlich niemand gern. Genau das ist ab dieser Saison in Davos Klosters der Fall. Das Langlaufen auf der präparierten Strecke kostet neu etwas. Warum das nötig ist, weiss der Noah Bühler.
In Davos und Klosters gibt es fast 160 Kilometer präparierte Langlaufläupen. Bis jetzt war das Brauchen von diesen Strecken gratis. In diesem Winter soll sich das aber mit dem Loipenpass ändern, wie der Jürg Zürcher sagt. Er leitet die Sportkommission in Davos.
Ich muss einfach sagen, dass wir in den nächsten 4 bis 6 Jahren vorhaben, gut 11 Millionen Franken in Langlauf zu investieren. Das ist einerseits durch den Ausbau des Snowfarming und wir wollen in Beschneiung investieren, in technischen Schnee. Dafür muss man jetzt halt auch einen Pass einführen, wie das in allen anderen Destinationen in der Schweiz eigentlich gang und gäbe ist.
So ein Ausbau von der technischen Beschneiung ist laut dem Jürg Zürcher nötig, gerade im Hinblick auf Klimaerwärmung. Davos ist zwar auf einer guten Höhe und Fachpersonen gehen davon aus, dass Davos noch länger schneesicher bleibt.
Aber trotzdem haben wir immer relativ viel auch Wärmeeinbrüche, oder? Jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Winter bekommen, wo das schwierig macht, zum Teil die Leute noch können zu präparieren. Und das ist einfach viel einfacher, wenn man technisch beschneite Läupen hat, ist stabiler und besser zu bewirtschaften, auch wenn so Wärmeeinbrüche sind.
Der Loipenpass soll für Einheimische und Leute mit Gästekarten 70 Franken kosten. Auswärtige zahlen 20 Franken mehr. Mit der Einnahme vom Pass wollen die Gemeinden Davos und Klosters einen Teil der Kosten für Präparierung decken. Das Ganze ist eine Art kleiner Beitrag von denen, die die Loipen nutzen, so der Benno Künzle, der Leiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Klosters.
Man redet ja schon davon, man muss einen Loipenpass lösen, oder? Aber eigentlich geht es ja darum, und es wäre gut, wenn man einen lösen würde. Wir können niemanden böse, wenn er dann keiner löst. Oder?
Der Loipenpass ist in Davos und Klosters nur digital erhältlich. Es wird an jedem Eingang zu den Loipen eine Tafel mit einem QR-Code aufgestellt. Der können die Langläuferinnen und Langläufer scannen und so ganz einfach online ihren Loipenpass kaufen.
Die Reaktionen auf den Loipenpass in Davos und Klosters sind laut den beiden Gemeinden gemischt. Gewisse haben weniger Freude, andere sagen, es sei höchste Zeit geworden. So viel zum Infomagazin von heute. Falls ihr noch mal reinhören wollt, ihr findet alle Sendungen auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und sonst sind wir am Montag wieder zurück, wie immer am Viertel ab 5. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.